Guten Morgen. Ich heiße Dharma Priyat und werde diesen Vortrag halten, den ersten in unserer Reihe zum Thema buddhistischer Meister. Ich habe diesen Namen Dharma Priyat als Angehörige des westlichen buddhistischen Ordens und diese 6 Vorträge werden von mir und 2 anderen Angehörigen dieses Ordens gehalten. Die Auswahl, einige Leute haben uns nach der Auswahl, und mindestens mir nach der Auswahl dieser 6 buddhistischen Meister, die Themen unserer 6 Vorträge gefragt. Die Auswahl ist rein subjektiv, rein persönlich. Also Leute, die 2 Vorträge, die ich halte, 2 Leute, die mich ansprechen und so weiter bei meinen Kollegen Dhammaloka und Shaktipada. Und das ist sehr wichtig, dass man einen persönlichen Bezug nicht nur zum Thema eines Vortrags hat, sondern besonders, wenn man über einen Menschen spricht, über einen buddhistischen Meister. Weil ein solcher Bezug besteht aus Inspiration. Man wird vom Leben, vom Werdegang dieses Menschen inspiriert. Und Inspiration ist ein extrem wichtiger Faktor auf dem buddhistischen Weg und sehr eng mit dem Ideal selber und mit dem Ziel verbunden. Und dies ist schon ein Grund, warum wir das Thema buddhistischer Meister gewählt haben. Es ist ein Thema, das sehr eng mit Inspiration zusammenhängt. Ich werde nicht versuchen, Meister zu definieren. Hoffentlich wird mein Verständnis dieses Begriffs klarer werden, einfach im Laufe durch den Inhalt des Vortrags. Also der erste buddhistische Meister in unserer Reihe ist auch chronologisch gesehen die erste Person in dieser Reihe. Und es ist Ananda. Ananda, ein besonders enger Schüler des historischen Buddha. Und der ganze Rahmen, der Hintergrund seines Lebens ist das Leben des historischen Buddha, Gautama Siddhartha. Und wie der historische Buddha ist er in Nordostindien geboren und lebte in Nordostindien. Und wie der historische Buddha stammte er aus der Kriegerkaste. Da manche hier möglicherweise nicht so viel vom Leben des historischen Buddha wissen, werde ich sehr kurz was dazu sagen, weil es ist sehr relevant zum Leben Ananda. Also nach der üblichsten Chronologie ist der historische Buddha im Jahre 563 vor unserem Zeitalter geboren. Es scheint, dass er sehr liebevoll erzogen worden ist. Sohn des Raja, nicht ganz eines Königs, könnten wir sagen, eher eines adligen Präsidenten der aristokratischen Republik des Shakya-Stammes. Also er war Sohn des vornehmsten Mannes in diesem Stamm, in dieser kleinen Republik an der nepalesischen Grenze. Und der historische Buddha ist als Krieger erzogen worden. Wie gesagt, ist er sehr liebevoll erzogen, ihm wurde alles gegeben, nichts vorenthalten. Und trotzdem war er letztendlich unbefriedigt. Und zwar wegen der Bedeutungslosigkeit des gewöhnlichen Lebens. Also mit 29 ist er in die Hauslosigkeit gezogen, ganz nach guter alter indischer Tradition, um sich der Wahrheitssuche zu widmen, als wandernder Bettler. Und nach der Tradition, 6 Jahre später, mit 35, auf Grundlage von Meditation, fand er die Wahrheit. Sprich, er gewann Erleuchtung, erreichte Nirvana, um gewisse Ausdrücke zu benutzen. Was ist Nirvana im buddhistischen Sinne? Das ist ein Thema an sich, für einen Vortrag oder besser noch für eine ganze Vortragsreihe. Also ich werde sogar nicht versuchen, das zusammenzufassen, sondern nur sehr vage dahin zu deuten. Man kann es nicht zu genau machen, weil es wird immer wieder betont, es ist eine undefinierbare Erfahrung. Aber erst können wir betonen, es ist eine Erfahrung, es ist nicht bloß ein Konzept. Und ganz traditionell wird auf 3 Faktoren hingewiesen, die sehr wichtig sind, um irgendwie zu verstehen, irgendwie ein Gefühl zu kriegen, was Nirvana sein könnte. Und diese 3 Faktoren, die enthalten sind in Erleuchtung, sind traditionell absolute Weisheit. Also der erleuchtete Mensch ist weise, genießt absolute Weisheit. Ein grenzenloses Mitgefühl als 2. und unerschöpfliche Energie. Andersrum gesagt, auf etwas andere Art, es wird gesagt, dass der Erleuchtete die Welt erlebt, wie sie wirklich ist. Und das bedeutet, dass er imstande ist, dass er fähig ist, im Einklang mit der Wirklichkeit, im Einklang mit der Wahrheit zu leben. Implizit darin steckt die Behauptung, dass der Unerleuchtete, der gewöhnliche Mensch, wir, oder mindestens meisten, die meisten von uns, nicht im Einklang mit der Wahrheit leben, nicht im Einklang mit der Wirklichkeit. Und ein Vergleich ist, man stellt sich vor, eine Wand, einfach eine ganz gewöhnliche Wand, oder eine Mauer, wenn du eine Mauer lieber hast. Und irgendein Mensch, der die Mauer nicht sieht, wird möglicherweise in die Mauer reingehen und wird sich möglicherweise verletzen, wehtun. Ein unerleuchteter Mensch ist ein bisschen wie so ein Typ, der in eine Mauer reingeht. Vielleicht nicht so sehr, weil er die Mauer nicht sieht, sondern weil er verweigert, die Mauer zu sehen, weil er verweigert, die Mauer wahrzunehmen. So ist ein Unerleuchteter. So nach diesem Vergleich sind wir wie Menschen, die die Tatsachen der Natur, der Welt verleugnen. Der Erleuchtete, er sieht die Mauer und geht einfach nicht in die Mauer rein. Also er leidet nicht darunter. Es ist, als ob er einer der sehr wenigen Menschen wäre, die die Mauer sehen, die da sind, und die Türen sehen, die in der Mauer sind. Aber zurück zu dieser Qualität von Mitgefühl, von grenzenlosem Mitgefühl. Weil ein Erleuchteter ein Mitgefühl für seinen Mitmenschen, für sein Mitwesen hat, führt es dazu, dass er versucht zu helfen. Und zwar die größte, beste Hilfe, die er geben kann. Und das ist, er versucht anderen zu helfen, dass sie auch die Mauer und die Türen sehen. Das heißt, er lehrt. Das ist der Grund, warum ein Erleuchteter lehrt, die Wahrheit lehrt, den Weg lehrt, der zur Erleuchtung führt. Damit andere Leute auch aufhören, sich zu verletzen, aufhören zu leiden, auch die Freiheit der Erleuchtung genießen. Nach der buddhistischen Überlieferung lehrte der historische Buddha ungefähr 45 Jahre lang nach seiner Erleuchtung bis zu seinem Tode. Er wanderte weiter einfach als Bettler durch Nordostindien und meditierte und unterrichtete. Und seine Anhängerschaft wuchs und wuchs und wuchs. Sie wurde eine regelrechte Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft teilweise aus Leuten, die versuchten, seiner Lehre zu folgen und zu Hause blieben, und teilweise aus sogenannten Bhikshus. Bhikshu wird normalerweise als Mönch übersetzt, was nicht so behilflich ist. Das Wort bedeutet mehr oder weniger Bettler. Und es sind Leute, die betteln mussten, weil sie haben, können wir grob sagen, wir haben Vollzeit meditiert. Die waren Vollzeit-Buddhisten. Deshalb hatten sie keine Zeit, Geld zu verdienen. Und haben einfach gebettelt um ihre Nahrung.